Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir, mein Name ist Oliver Plöger, ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, liebe Leute, ich bin in diesem Jahr mal wieder zu Gast. Ich freue mich sehr auf der Kaiserstadt Tattoo Expo 2023 mittlerweile. Ich freue mich sehr über meine beiden heutigen Gäste, zu denen kommen wir gleich. Aber zuallererst freue ich mich über mein Publikum, was hier so zahlreich erschienen ist. Applaus für euch, schön, dass ihr da seid. Sehr gut. So, meine heutigen Gäste sind zu eurer ganz Linken Olaf Lobe und zur Rechten Dr. Ole Wittmann. Applaus, dass die beiden hier hingefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Und ja, Olaf, ich habe dich bewusst nicht umschrieben. Erzähl doch mal selbst. Was könnte denn der Grund für mich sein, dass ich dich hier heute hingebeten habe?
Wir kennen uns.
Das stimmt, ja.
Nein, okay, ich tätowiere eine Weile schon.
Seit wann?
Seit 30 Jahren jetzt.
Seit ziemlich genau 30 Jahren.
Ja, also dieses Jahr 30. Jahr. Und ich bin halt super viel fürs Tätowieren rumgereist.
Ja.
In USA, Japan und in Europa.
Und das so. Du begleitest zudem eine Position?
Ach so, ja, okay. Ich bin von der Tanina, von der Vorsitzenden vom Tätowierkunstverein, dazu in Schwitzkasten genommen worden, Pressesprecher zu sein.
Tätowierer und Pressesprecher.
Ja,
ja,
genau.
Mit wie vielen anderen Personen teilst du die Jobbeschreibung
in Deutschland? Der Till Pulpanek, mit dem ich auch zusammenarbeite, der ist auch zum Pressesprecher erkoren worden.
Ja. Genau. Wie fühlt sich das so an als Tätowierer und Pressesprecher?
Ey, das ist okay, weil sich das tatsächlich in Grenzen hält, was die Anforderungen angeht. Ne?
Okay.
Also die werden nicht so oft gefragt irgendwie, weil die meisten sich ja auch gar nicht so tief mit dem Medium irgendwie auseinandersetzen wollen.
Okay, dazu kommen wir gleich. Dr. Ole Wittmann.
Ja.
Deine Relation, dein Bezug zum Tätowieren speist sich wie folgt.
Dadurch, dass ich meine Doktorarbeit in Kunstgeschichte über Tätowierung in der Kunst im weitesten Sinne geschrieben habe. Und darüber bin ich dann auch auf das Werk und den Nachlass von Christian Wahrlich im Museum für Hamburgische Geschichte gestoßen und habe ein Forschungsprojekt zu Wahrlich gemacht, was dann quasi das i-Tüpfelchen am Ende des Projektes war, dann noch eine Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte.
Beschreib mal, damit man einen Eindruck hat, diese Ausstellung. Tattoo-Helden Christian Wahrlich in St. Pauli?
Tattoo-Legenden.
Tattoo-Legenden hieß die Ausstellung. Genau. Ich war ja da bei der Ausstellung, der Olaf war, glaube ich, auch da.
Ich war nicht bei dem Eröffnungsabend dabei. Ich bin später nach Hamburg gefahren, habe mir die Ausstellung angeguckt.
Ja. Aber gib unserem Publikum mal so einen Rahmen. Wie groß war diese Ausstellung? Auf wie viele Quadratmetern erstreckte die sich? Wie lange ging die? Und wie viele Ausstellungsstücke hattest du da zusammengetragen? Über welchen Zeitraum?
Das war eine Sonderausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Im Sonderausstellungsraum, der ist relativ groß. Oh Gott, ich glaube, das meint waren 400 oder 800 Quadratmeter. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber doch recht groß. Und die Ausstellung lief von November bis Mai, also November 19 bis Mai 20 und wurde dann tatsächlich auch noch 3 Monate durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Mhm. Lief dann aber im Mai, glaube ich, noch mal 3 Wochen oder so. Und dann wurde dann ja wieder.
Also ein halbes Jahr roundabout.
Genau, ein halbes Jahr roundabout, genau. Und,
in einer der renommiertesten Kunstmuseen Hamburgs.
Ja, es ist kein Kunstmuseum, es ist ein Stadtgeschichtliches
Museum,
genau.
Ja.
Und genau, und Exponate um die 500 waren es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Die du über welchen Zeitraum zusammengetragen hast?
Eigentlich ging die Objektsuche schon mit dem Forschungsprojekt einher, weil ich ja von zu Beginn des Projektes war quasi die Ausstellung schon mitgedacht. Also es bestand schon von Anfang an, also 2015, die Option, dass es am Ende eine Ausstellung gibt. Mhm. Das heißt, alles, was ich gemacht habe in den Jahren, war immer schon mit diesem Blick, okay, das könnte mal eine Ausstellung geben. Und dementsprechend habe ich natürlich auch schon während der Forschungsarbeit die Objekte entsprechend gegliedert und katalogisiert und so weiter, dass sie dann eben für die Ausstellung abrufbar sind.
Ja, also es waren mehrere hundert Ausstellungsstücke.
Ja, ja.
Ne? Und du hattest, glaube ich, doppelt so viel am Schluss.
Es ist immer nur eine kleine Auswahl, die
du über Jahre aus der ganzen Welt zusammengetragen hast.
Ja, nicht unbedingt physisch, aber ich habe quasi die Objekte recherchiert. Also ich habe ganz viele wiedergefunden, wenn man so will, oder mir halt eben vor Ort angeguckt, aber ich habe die jetzt nicht alle nach Hamburg geholt. Ich habe sie dann zum Teil wirklich nur als Fotodatei oder so quasi gesichtet. Und die relevanten Sachen habe ich natürlich dann auch im Original alle angeguckt.
Okay. Warum ich euch beide zusammen zu mir gebeten habe, euch eingeladen habe, ist, ich glaube, das ließ sich jetzt schon so ein bisschen herleiten. Ihr habt in euren Funktionen natürlich immer mal wieder mit Medien zu tun, mit Medienanfragen von Funk und Fernsehen, die an euch herantreten. Olaf, was würdest du sagen im Jahr 2023? Wie ist das Verhältnis von ernsthaften Tätowieren, so wie wir das als ernsthaft empfinden, und Medien, die dieses Thema beleuchten?
Also wir haben nicht so super viele Erfahrungen gemacht, aber die Anfragen, die wir bekommen haben, zum Beispiel drehten sich damals alle nur um diese Farbgeschichte.
Das Farbverbot.
Das Farbverbot, wo wir dann oft gesagt haben, naja, wir sind kein Berufsverband im klassischen Sinne, wir haben halt ein anderes Ziel. Ne? Wir sind natürlich auch irgendwie informiert über das, was da passiert. Können wir Ihnen auch einen kurzen Abriss geben? Aber die meisten waren nur interessiert an einer besonders dramatischen Darstellung, dass wir alle den Hungertod sterben, weil wir jetzt nicht mehr tätowieren können, weil es keine Farben mehr gibt. Mhm. Das war tatsächlich, das war das Einzige, was sie interessiert.
Und das war der rote Faden sowohl von Privatmedien als auch von öffentlich-rechtlichen Medien?
Genau, also es waren auch wirklich nicht viele, es waren Lokalsender, so Sachen halt. Ne? Also ich glaube, dass der Verein auch noch nicht auf so einem Level ist, dass jetzt Arte oder ZDF da rangehen würden. Und ich glaube, die Privatsender interessieren sich gar nicht dafür, weil das Thema sich boulevardmäßig so schlecht verarbeiten lässt.
Ja.
Da machst du keine reißerische Story raus, weil es sich am Ende ganz viel um so dröges Zeug dreht, wie ist es Gewerbe, ist es Freiberuf, ne? Und damit lockst du keinen hinterm Ofen vor halt. Ne?
Hast du das nachverfolgt? Also, dass wenn du ein Medium zum Beispiel abgesagt hast oder hast gesagt, so, ich kann euch das so nicht sagen, so wie ihr das vielleicht gerne hättet, hast du das nachverfolgt, was die dann letzten Endes daraus gemacht haben?
Ja, ja, wir haben immer gesagt, wir wollen vorher wissen, wie ihr, also ich habe mit dem Till zum Beispiel, wir haben so ein Zoom-Interview, glaube ich, war das, also wir haben so ein Audio-Interview gemacht für so einen Radiosender und haben halt dann auch nochmal gesagt, ey, wir wollen auch vorher hören, wie ihr uns zusammengeschnitten habt halt. Ne?
Ja, und wenn du Berichte über Tätowierung im Fernsehen wahrnimmst, was empfindest du da?
Das ist meistens eine Katastrophe. Ne?
Ja?
Also das Einzige, was ich gut fand, war tatsächlich diese, was war es, ein Dreiteiler, diese Flash-Doku.
Vierteiler, glaube ich.
Vierteiler.
Oder? Und öffentlich-rechtlich.
Genau, ne? NDR, glaube ich. Ne?
Nee,
oder?
WDR war es definitiv nicht.
ARD.
Ja, ARD, aber es war nochmal vom MDR.
Ich glaube MDR.
MDR. Na, die fand ich tatsächlich gut, auch wenn es gar nicht so die Tätowierfelder beackert hat, die jetzt unbedingt so meinen, das sind, was ich spannend finde. Ich fand aber die Darstellung total
Flash
gut.
Flash hieß die, ne?
Genau.
Mit AE.
Ja.
Flash.
Und die fand ich, das war die erste Doku, die ich gesehen habe, wo ich nicht gedacht habe, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß halt, ne?
Ja. Ole, wie ist es bei dir? Du wirst, glaube ich, wöchentlich angefragt, weil du bist der erste Deutsche, ich nenne es jetzt einfach mal Tattoo-Doktor, und it rings a bell, natürlich in sämtlichen Redaktionen, die sagen so, ja, also wenn sich einer auskennt, dann doch Dr. Ole Wittmann, der hat eine Doktorarbeit über Tätowierung geschrieben. Wie ist da so dein Eindruck dazu?
Also da kam gerade natürlich in der Zeit des Forschungs, das heißt natürlich, aber in der Zeit des Forschungsprojektes kamen ziemlich viele Anfragen. Mhm. Zu meinem Erstaunen auch lange
ganz vor der kurz, in der eben angeführten Doku Flash bist du auch
drin. Ja, genau, da bin ich genau. auch drin, ja. im letzten Teil, genau.
genau.
Ja, und die war wirklich super gemacht. Schöne Bilder, schöne ja. Musik. Ne?
Ja, und facettenreich halt.
Ja, ne? ja, genau. Also was mich ein bisschen an der Doku überrascht hat, war, ich hatte eher so einen Überblick über die Tätowiergeschichte in Deutschland ein bisschen erwartet, aber es waren ja wirklich eher so Einzelbeispiele. Ne? War aber trotzdem super informativ und breit gefächert. Genau, nee, es kam dort, was mich, das weiß ich doch, dass mich das sehr überrascht hat, 2015, als ich gerade angefangen hatte, nur das Forschungsprojekt zu machen, dass da schon die ersten Anfragen kamen, auch für Filme vom NDR und so. Und das ging dann wirklich immer so weiter und natürlich im Rahmen der Ausstellung war da natürlich super, super viel. Und jetzt auch im Nachhinein immer noch kommen immer noch mal Sachen. Jetzt so zu meiner Freude auch in letzter Zeit auch größere Sachen. Also es war einmal die NDR-Doku, die ARD-Doku.
Es gibt eine große Arte-Doku, die demnächst erscheint,
genau, über Wahrlich. Genau, über Wahrlich und auch ein bisschen Tätowiergeschichte drumherum.
Wann kommt die?
Die kommt im... Ich glaube im November.
Und das ist ein Einstünder?
Und das ist ein 40-Minüter oder so.
40-Minüter, ja, okay.
Auf Arte, genau.
Ja, okay.
Also es ist immer mal wieder Radio, Zeitung.
Ja. ja. Du hast erwähnt, 2015 ging das schon los. Das sind jetzt quasi seit 8 Jahren, ein 8-jähriger Zeitraum. Mhm. Haben sich die Medien, wie die Anfragen oder wie an dich herantreten und so weiter, hat sich das so ein bisschen ein Stück weit geändert, dass du merkst, die wollen mittlerweile andere Sachen noch wissen als vor 8 Jahren. Setzen die mittlerweile einen gewissen Wissensstandard voraus beim Zielpublikum? Wie würdest du das einordnen?
Ich, so einen richtig großen Unterschied merke ich eigentlich nicht.
Was heißt das, Ole? Wir können jetzt offen sprechen.
Oder es hängt natürlich auch immer von den Redakteuren ab. Ne? Es bringt natürlich auch der Beruf mit sich, dass die einfach übertrieben gesagt jeden Tag ein neues Thema haben, ja. das sie beackern müssen. Und das erlaubt halt einfach gar nicht, da tiefer einzusteigen. Und wenn man dann aber mal einen Redakteur hat oder eine Redakteurin, die im Thema ist und möglicherweise selbst noch tätowiert ist, das hatte ich jetzt neulich, da gab es ein Interview für die Zeit, für einen Podcast von der Zeit, Zeitwissen.
Ja.
Und da war die Redakteurin im Thema und das merkte man natürlich, weil da viel speziellere Fragen kommen und die einfach schon ganz anderes Grundwissen hat.
Und das ist ein einstündiger Podcast, der demnächst erscheint? Oder
nee, das ist schon erschienen, irgendwann Anfang September. Das waren, glaube ich, 30 Minuten, da bin ich aber nur ganz kurz, es geht um Tätowieren im Allgemeinen und man erzählt ja dann auch in diesem Interview immer viel mehr, als dann tatsächlich am Ende ausgestrahlt wird. Ne? Aber da habe ich schon, also es kommt immer darauf an, wer der oder diejenige ist, der das macht. Aber so im Großen und Ganzen habe ich da wirklich, muss ich wirklich sagen, ganz positive Erfahrung. Also alle interessiert, alle bemüht, wirklich gute Beiträge zu machen, alle super kooperativ, auch was du sagtest mit dem Gegenlesen. Ne? Mhm. Das haben auch die meisten gemacht.
Hast du auch schon mal Sachen abgelehnt, wo du direkt gemerkt hast, so ey, das ist hier ganz falsche Baustelle?
Ja, sicher mal, aber dann eher auch so aus Zeitgründen, aber nie, dass ich gedacht habe, irgendwie inhaltlich kommen wir da nicht zusammen. Das eigentlich nicht. Und mit diesem Gegenlesen, das sind auch immer dann, ne, dann einigt man sich so darauf, dass man sagt, wir machen einen Faktencheck, also ich will deinen Text nicht ändern, ich will nur gucken, ob da das Geburtsjahr falsch ist oder solche Sachen. Und da lassen sich eigentlich auch die meisten Journalisten drauf ein und das finde ich immer ganz
gut. Und was klassisch Radio und Fernsehen angeht, würde ich jetzt einfach mal tippen, dass 99% deiner Anfragen öffentlich-rechtlich sind und von privat nicht so viel?
Genau, mehr.
Gab es mal private Anfragen?
Ja, es gab mal Sat.1, RTL, solche Sachen gab es auch schon.
Und haben die sich dann die Anfragen schon unterschieden von?
Ja, Sat.1 war Marlene Litz zum Talk. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Haben wir uns, glaube ich, auch noch getroffen. Das war so eine Talkshow, wo man beim Essen saß. Die Gäste saßen beim Essen und Marlene Lufen hieß die, glaube ich. Die hat dann irgendwie diese.
Sagt mir nichts.
Die Runde da geführt und da setzt man dann halt einfach kontroverse Positionen zusammen. Die
aber was war das Kontroverse im Kontext von Tätowierung?
Da war so ein Typ, der ganz ablehnend war, also wirklich so eine extreme Gegenposition hatte und Marc Benecke war auch mit dabei.
Okay.
Und das war so schlimm, der Typ war so schlimm, dass Marc sein Essen nicht essen.
Ihr drei saß da, oder
was? Noch ein paar andere. Randy Engelhardt war da, Marc Benecke.
Andi Prengelhardt hast du
und dieser Typ war so schlimm, dass Marc nicht essen konnte, dass es ihm so schlecht war.
Ah.
Die haben den noch extra dafür bezahlt.
Ja, ja, natürlich. Das ist ja so, funktioniert das ja auch. Ne? Ja. Du setzt dann da irgendwie einen Freak dazu und dann. Ja.
Aber nimmst du das dann, also sowas trotzdem dann an, obwohl du, weil any publicity is good publicity, oder wie siehst du das? Oder sagst du auch mal so, boah, nee, das mache ich jetzt nicht?
Da wusste ich gar nicht, was mich erwartet. Das weiß man, also bei dieser Sendung, ne, wie es dann irgendwie richtig funktioniert, weil die war, glaube ich, die gab es zu dem,
hier, ne?
Nee, die gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch gar nicht. Also die wurde schon gedreht, bevor die erste, bevor die erste ausgestrahlt wurde, irgendwie sowas. Nee, also natürlich, ich versuche das meiste mitzunehmen, ne, weil es ja alles irgendwie auch Werbung für die
deine Reputation,
das,
ne?
Ja, für das Auseinandersetzen mit der Tätowiergeschichte auch ist, ne?
Ja.
Also insofern.
Olaf, was war so die beschissenste Anfrage, die du ever mal bekommen hast?
Oder sofort? Keine Ahnung, wir haben die immer alle sofort abgelehnt. Also wenn die in den Laden gekommen, also wenn der Laden zum Beispiel eine Anfrage bekommen hat damals, dann haben wir die immer abgelehnt, weil wir keinen Bock hatten einfach, weil wir noch nie von irgendeinem Privatsender irgendeine Doku irgendwo irgendeinen kurzen Bericht über das Tätowieren gesehen haben, wo wir gesagt hätten, dass die Darstellung da in irgendeiner Form mit dem übereinstimmt, wie wir das Tätowieren sehen oder wie wir das repräsentiert sehen wollen. Mhm. Und haben halt immer gesagt, nee, kein Bock, haut ab. Was auf eine Art natürlich dumm ist, weil man beschwert sich immer darüber, dass man irgendwas sieht, was scheiße ist. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich.
Und man gibt dir nicht die Chance, das vielleicht mal besser.
Genau, ne? Das ist halt immer diese zweischneidige Angelegenheit. Ne? Wenn du nicht mitmachst, dann macht jemand anders mit und dann macht vielleicht genau derjenige mit, wo du denkst, so nein, warum haben die denn ihn gefragt? Mhm. Ne? So, ja.
Eigentlich ist es das Prinzip so, ich tätowiere dir nicht das Gesicht, so ja, dann gehen sie zum Scratcher und kriegen das gleiche Tattoo nur.
Genau, aber dann bin ich wenigstens nicht dafür verantwortlich halt. Ne?
Hast du schon mal Leuten das Gesicht tätowiert?
Ja.
Nochmal auf diese eben erwähnte Flash-Doku von der ARD, den Vierteiler, zu sprechen zu kommen. Die haben mich in dem Moment zum ersten Mal gekriegt, wo man denkt so, das muss doch eigentlich eine Voraussetzung für eine Tätowier-Doku sein. Aber da habe ich es in der ersten Form zum ersten Mal, also zumindest in Deutschland gesehen, dass einfach mal eine Tätowierung abgefilmt wurde und die einfach mal 5, 6, 7 Sekunden stand. Du konntest dir die Tätowierung wirklich angucken. Hm. Und das war wirklich ein Novum, wo du denkst so, worum geht's denn in allen anderen Tattoo-Dokus, wenn noch nicht mal das Tattoo zu sehen ist, ne?
Es geht ja meistens nicht um die Tätowierung, sondern es geht um die dramatischen Personen, um das so persönliches Drama ist halt immer, ne? Erst war ich heroinsüchtig, dann war ich Bankräuber, dann bin ich Tätowierer geworden und dann war ich wieder heroinsüchtig.
Jetzt redest du aber von dir, ne?
Ja, natürlich. Mhm. Dann habe ich Theologie studiert und jetzt sitze ich hier. Mhm.
Was ist denn so für dich die beste bisher produzierte Tätowier-Doku? Also ich denke zum Beispiel an den amerikanischen Markt, da gab es Tattoo Age von Vice.
Oh, die Vice-Sachen, ja.
Das fand ich sehr stark.
Die waren sehr gut, ja. Ich fand auch von, ist der Markus Kuhn?
André.
Gypsy Gentleman?
Ah, nee.
Markus Kuhn.
Ja, Markus Kuhn, genau. Ja. Gypsy Gentleman, die fand ich auch alle super, weil er da natürlich so ein bisschen dieses Reisen gemischt hat mit den jeweiligen Tätowierungen.
Es war auch sehr schön gefilmt.
Und ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ey, wenn der da jetzt noch mit Essen was gemacht hätte, dann hätte Weiß auf jeden Fall.
So Anthony Bourdain.
Das wäre direkt ein Netflix.
Der tätowierte Anthony Bourdain.
Genau. So, ne? Die fand ich sehr gut. Die tatsächlich die Tattoo Age Dinger fand ich auch super, wobei ich die erste Staffel viel, viel besser fand als die zweite. Mhm. Die zweite war dann nämlich schon wieder so ein bisschen, ja, das muss jetzt schnell gehen. Mhm. Ne, dann nehmen wir uns nicht mehr so viel Zeit für die einzelnen Leute halt, ne?
Ja. Du warst mal in einer Tattoo-Talk-Runde zu Gast auch, die der Andreas mal initiiert hatte.
Die der Andreas mit dem Björn zusammen gemacht hat.
Von Menschen hier macht, ne? Wie hieß es nochmal? Tattoo-Talk.
Tattoo-Talk, genau. Ne? Das war auch, ey, das war super, weil das ist aber auch richtig so, da ging es ja nicht darum, irgendeine Quote zu erzielen, sondern die wollten ja kein Geld damit verdienen, sondern
es war eine sehr große Runde, moderiert vom Andreas und vom
Jörn Elsenbruch.
Jörn
von Magic Moon.
Von Magic Moon,
genau.
Tattooing. Und da waren auch gegenüber sich gegenüberstehende Positionen.
Man hätte da womöglich noch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, auf den Putz hauen ist Quatsch, ne? Aber man hätte da noch ein bisschen kontroverser und aggressiver vielleicht an ein paar Stellen diskutieren können, aber das war auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, deswegen war es so ein bisschen schräg mit Kamera und so. Ne? Also reden fällt mir jetzt nicht so schwer, aber wenn ich gefilmt werde, dann ist es direkt so, boah.
Ja. Ja, klar, ist ungewohnt, logisch. Ja,
also man hätte auf jeden Fall zum Beispiel dem frechen Franz noch mal mehr auf den Zahn fühlen können. Man hätte ohne
auf weiteres... Auf deinen Goldzahn, meinst du?
Ja, man hätte ja. ohne weiteres
dem
CEO von Edding noch mal anders begegnen können. Wobei der halt in seiner Position auch so gut war.
Der
war,
ist einfach ein Profi.
Der ist halt ein Profi.
Und dann kommt ihr dahin.
So. Der ist wirklich, der weiß sehr genau, wann er was sagen kann und so. Ne?
Der war auch super sympathisch.
Eben, der war auch kein Arsch. Ja,
die wissen ganz genau, was für Knöpfe die drücken müssen.
So. Na, der war echt kein Unsympath und dann ist es natürlich so, ey, du hast halt ein Geschäftskonzept, wo ich dir prophezeie, dass es nicht aufgeht. Hättest du mich gefragt, ich hätte dir direkt gesagt, mach's anders.
Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand bei Edding? Das ist so ein bisschen im Sande verlaufen.
Ja, der Witz ist ja, dass sie es nicht geschafft haben, obwohl die so viel Geld da reingesteckt haben, REACH-konforme Farben herzustellen. Was mir ein totales Rätsel ist, wie du mit einer Armee von Dermatologen und Wissenschaftlern das nicht auf die Kette kriegen kannst, aber irgendein Biker in Kalifornien das dann tatsächlich trotzdem schafft.
Ja, ja. Und schon vor Jahrzehnten. Ne? Und gibt es diese Edding-Tattoo-Läden noch in Hamburg zum Beispiel?
Den in Hamburg gibt es noch. Da bin ich dadurch noch dran vorbeigefahren.
Ja, weil dadurch, dass ich, glaube ich, ich habe noch nicht mal seit anderthalb, zwei Jahren mal an die Thematik gedacht. Also scheinbar scheint das wirklich so ein bisschen versandet zu sein. Ne?
Nee, es ist ja auch schwer, wenn du sagst, so wir machen Tätowieren 2.0 und alles super geil. Und dann auf einmal so, die Farben, die eigentlich der Kern dieser Idee sind, schaffen es nicht über diese Reach,
diese Hürde.
Diese Hürde. Und auf einmal haben wir nur noch schwarz. Oh, okay, scheiße. Ja. So.
Hieß das nicht so eine Zeit lang sogar mal, dass das die einzigen sind, die in Deutschland dann haben?
Ja, ja, eben.
Weil das erinnere ich noch, das war diese Konferenz.
Das wäre das Geschäftskonzept.
Das war ja das Horrorszenario, dass da so ein Monopol statuiert werden sollte und dann alle so, Gott,
Und ich glaube sogar, dass sie anfänglich die Idee hatten, die Farben über Drogerien zu vertreiben. Die Kunden kaufen sich die Farben.
Und bringen ihn damit selber zum Tätowierer mit.
Ja. Ne, und so Sachen. Und das ist alles völlig irre. Halt,
ne. Aber sie haben, glaube ich, keine neuen Läden aufgemacht. Ne? Das spricht ja dafür, dass es scheinbar schwierig ist.
Ja.
Stifte. Stifte ist genau das.
Tattoo-Stifte.
Ja, selbst,
Würdet ihr sagen, vielleicht, um nochmal einen Deckel drauf zu machen, um die Medienklammer, die ich da eröffnet habe, würdet ihr sagen, dass Tätowieren ein gut zu darstellendes Medium ist oder eher nicht?
Das ist ein super Medium, um das darzustellen. Mhm. Ich meine, es gibt ja den Flammt-Herz-Film von der Andrea Schuller und dem Oliver Rutz. Ne? Der ist super und du hast ja so viele Sachen, du kannst
oft. Aber da sieht man eigentlich auch keine Tätowierung.
No, doch, du siehst Close-Ups von den alten
Herren,
du siehst alte Tätowierungen von Charlie Wagner, richtig geile Bilder. Ja. Ne? Also ich glaube, dass es super viel hergibt, weil du hast halt diese zwischenmenschlichen Geschichten oder diese menschlichen Geschichten, die mehr oder weniger dramatisch sein können und du hast dann natürlich auch geile Bilder.
Also eigentlich das, was Privatfernsehen immer vermeintlich initiieren muss, aber auf natürliche Art und Weise.
Genau, ne? du kriegst hier super Sachen. Ja. Und du hast ja alles wirklich von Leuten, die ganz extreme Lebensläufe haben, bis zu Leuten, die ganz normale Lebensläufe haben und trotzdem total tätowiert sind und dann auch ihre Gründe dafür haben, warum die so eine Begeisterung dafür entwickelt haben.
Ne? Wenn ich mich jetzt morgen hinsetze und Geld in die Hand nehme und sage, ich mache 90 Minuten richtig aufwendig, deutsche Tattoo-Geschichte heißt das Ding. Mhm. Welche fünf Protagonisten sollten da auf jeden Fall zu Wort kommen, deiner Meinung nach?
Ey, der Dieter aus Köln auf jeden Fall.
Dieter Zahlig, ja. Elektrische Tätowierung.
Dann würde ich auch den Andreas Köhn fragen. Ich würde gucken, ob der Sting aus Bremerhaven
Sting noch zu kriegen Bremerhaven. Ist. Amerikaner eigentlich?
Ein Engländer.
Ist Engländer,
genau. Ja? Ja, ich meine, er ist Brite. Hm?
Ich meine, der ist Amerikaner. Aber what the fuck do I know?
Und wen haben wir noch? Nicht nur alte Leute, ne? Man müsste auch vielleicht so unterschiedliche.
Wer wäre denn so der Älteste, der dir einfallen würde, der quasi am weitesten zurückreicht, tattoo-geschichtlich in Deutschland? Ist das so ein Hengo? Ist das ein
Ich glaube, dass der Dieter schon von denen, die noch.
Weil er schon vor 40 Jahren international gedacht hat auch. Ne?
Ja, und das Problem ist ja auch, jemanden zu finden, der, weiß ich nicht, vor langer, langer Zeit. Ey, man könnte sogar den Manfred Kors wahrscheinlich auch fragen. Ne?
Ja.
Ne? Aber es, also ich finde es immer spannend, wenn du jemanden hast, der, sagen wir mal, vor 40 oder 50 Jahren angefangen hat zu tätowieren oder sich hat tätowieren lassen.
Oder vor 30.
Und immer noch einen Bezug da, also ne, nicht irgendwann aufgehört hat, weil er sagt so, ey, das ist nicht mehr das, was es früher war, deswegen habe ich das Interesse daran verloren. Und das Einzige, was ich dir erzählen kann, sind Geschichten aus den 60er, 70er, 80er Jahren, sondern der halt dieses ganze Ding durchlaufen hat halt. Ne? In Berlin. Ey, bestimmt hier, Berit Wuhlhorn.
Berit von Tattoo Obscur.
Von Tattoo Obscur.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall super spannend, weil die damals schon so hart, so arty Sachen durchgezogen hat.
Total. Und sich ich war in den 90ern in dem Laden und ich dachte so, das ist hier eine Kunst.
Und die hat sich halt auch von niemandem einschüchtern lassen.
Ja. Ne? Damals also, war noch Biker-Land.
Das war noch richtig eine Biker-Nummer und die war immer nur so, ne, mach ich nicht, mir egal, ich zieh mein Ding durch halt. Ne?
Ja.
Die wäre auf jeden Fall spannend.
Ja, der Jan und der Fiede haben da ja damals auch gearbeitet, genau. Die auch letztes Jahr zusammen im Podcast.
Und in Hamburg, wenn man noch irgendjemand Altes findet von den, die aus dieser Dänen-Ecke gekommen sind, ne? Ja, gibt es nicht noch
Ole Studio Hansen. Dänemark? Tattoo-Studio Dänemark.
Auch, genau. Frank, also irgendjemand, der halt schon so ewig auf dem Kiez ist zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich auch super spannend.
Gut, Frank halt natürlich. Ne?
Frank auch, Kramhöft. Genau, Frank Kramhöft.
Den hatte ich schon, ja.
Und es gibt doch in Berlin auch einen Tätowierer, auch so einen älteren, glaube ich, der auch noch in der DDR tätowiert hat damals und diese ganze Zeit noch mitgenommen hat oder irgendwie, ich weiß nicht, wie der heißt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz interessant.
Das ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja.
Da. Wo wir da schon in der Vergangenheit so ein bisschen wildern, schlagen wir mal den Bogen ins Hier und Jetzt. Deine erste Tattoo-Convention?
Neuss-Convention von Ralf Gutermann organisiert.
96?
Warte mal, 93? Vielleicht 94?
Okay.
Irgendwie
von einem Biker-Club
organisiert? Von einem Biker-Club organisiert in der Neusser Stadthalle mit Hotel direkt an der Stadthalle. Also sehr amerikanisch eigentlich. Ne? Die haben ja auch...
So wie hier, Leonardo.
Genau, oder die Amerikaner haben ja ganz oft so Hotels mit Convention Center dran. Ne?
Du Komplexe.
Gehst da aus der Halle in den Aufzug, fährst in dein Zimmer.
Das war deine allererste Tattoo-Convention?
Das war meine allererste Tattoo-Convention, ja, genau.
Wie war das, als du da in die Halle kamst, im Gegensatz zum Jahr 2023, wenn du auf der Kaiserstadt Tattoo Expo in die Halle kommst?
Ist halt was ganz anderes gewesen, weil ich nichts kannte. Alles war neu.
Ja.
Und die Atmosphäre war, es war wesentlich aufregender, weil es so ein Spannungsfeld gab, weil die Leute, die sich damals haben tätowieren lassen, halt alle aus so Subkulturen eigentlich kamen. Ne? Also ich fand halt Punkrock gut, da waren aber Nazi-Skinheads, Rocker, Punker, Vollfreaks, irgendwelche Hippies. Und das Einzige, warum das immer friedlich ablief und cool war,
war das Tätowieren.
War das Tätowieren, weil der gemeinsame Nenner das Tätowieren war. Und auch dieses so, ey, Tätowieren ist gesellschaftlich geächtet. Wir finden uns hier zusammen, weil wir Tätowierungen geil finden. Das heißt, egal welcher Couleur du hier angehörst, du bist auf jeden Fall auch einer von denen, die gesellschaftlich geächtet werden oder diese normalen Leute scheiße finden. Halt, ne? Und damit war das für dieses Wochenende alles tutti, war voll okay, gab kein Problem. Ne? Du hast natürlich trotzdem Schiss, wenn jemand neben dir steht, wo du denkst, so, Alter, du bist auf jeden Fall so ein Gruseltyp für mich, aber lief alles glatt.
Ja.
War cool, war super geil.
War natürlich auch nochmal eine Zeit mehr der Subkulturen als heute, ne? Da hattest du irgendwie Gruftis und Skins und Punks
das
und
war,
Hardcore-Kids.
Das war
und heute Zeit, ist es ja schon so ein bisschen mehr so ein Mischmasch.
Ja, und du hast es gibt ja so Zeiten, das ist ein bisschen albern, aber du konntest halt früher nicht unbedingt als Psychobilly auf ein Rockabilly-Konzert gehen, ohne deine Zähne zu verlieren. Ne? Also das war nicht so, dass die Leute gesagt haben, ey geil, du findest auch so Subkulturmucke geil, sondern das waren wie so Stämme, die sich so zwischendurch mal berührt haben. Da gab es dann Leute, die kamen gut miteinander klar, aber die meisten waren sich spinnefeind halt.
Würdest du auch sagen, dass die Tattoo-Motive damals quasi von diesen einzelnen Stämmen so quasi gekapert wurden? Klar, so Rockabillys, die hatten dann oftmals Spinnennetz am Ellbogen und so weiter oder ein 8-Ball oder so.
So 50-Sachen halt einfach schon direkt halt, ne?
Ja.
Die hatten halt geiles Spalding-Flash oder so Don Nolan-Flash, was Spalding vertrieben hat, so Sachen.
Ja.
Und ey, bei Skinheads alles, die ganze Bandbreite, also da in der Zeit war das so, da fing das gerade an, dass es mehr so sharp und always ging, also war halt voll viel, ey, so White Power-Gedöns natürlich auch dabei. Oder so Kriegersachen, aber die Kriegersachen fanden dann überall wieder
Wikinger und sowas.
Anklang. Also weißt du, ich meine, das war ja super viel so archaisches Zeug halt, ne?
Was hast du dir damals tätowieren lassen?
Ey, ich habe mir ein Tribal tätowieren lassen.
Ja?
Ja, klar. Das ist doch
wo ist genau es?
Das ist gecovert mit dem Backpiece.
Ja, ja, okay.
Und das halt genau.
Auf Schulterblatt oder was?
Ja, ja, natürlich.
Oh Gott, ey, so richtig.
Super B, total schlimm.
Was ist geil am Tribal? Es ist symmetrisch. Ja.
Nee, ist noch nicht mal symmetrisch gewesen. Nee,
ja, meine ich ja, eben nicht. Ja.
Selber gezeichnet und. Nee, ja. Aber das war natürlich.
Wer hat das genau tätowiert?
Das hat mein Cousin aber damals tätowiert. Auf der Convention bin ich einfach nur rumgelaufen und war völlig überfordert.
Man muss dazu sagen, es war jetzt nicht irgendwie dein Cousin, sondern dein Cousin ist richtiger Tätowierer.
Ja, 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 ne? Der ist richtiger Tätowierer.
Länger nee, aber als
das, du das, schon. Das, ich glaube, das war für viele Leute auch total angenehm, dass es so Motive gab, wo du dich einfach hast tätowieren lassen können, um des Tätowieren willens, ohne dass du sofort so, okay, ich versuche zu dieser Gruppe dazu zu gehören oder das ist was, was der Gruppe gehört.
Ja.
Ne? Das war ja auch noch viel, viel mehr so, dass so
bestimmte Also was Sachen damals ein Wikinger war, war heute so eine Rose oder so. Wo du nirgendwo mit aneckst, was immer passt, so einfach ein allgemeingültiges Motiv.
Genau, einfach eine Tätowierung, Feierabend.
Ja, ja. Ne?
Ohne mehr. Damals wusste ich aber auch nichts übers Tätowieren. Gar nichts.
Das ist heute anders.
Bisschen auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Ole, was war deine erste Convention?
Ich glaube, das war Stockholm. Und ungefähr 15 Jahre später.
Also du kommst aus Hamburg?
Ja, genau.
Und in Hamburg ist eine der schönsten Tattoo-Conventions, die es in Deutschland gab, aber du fährst nach Stockholm.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das war alles, glaube ich, 2008. Kann auch sein, dass ich erst in Hamburg war, aber so die erste, die ich in Erinnerung habe, ist, glaube ich, tatsächlich Stockholm.
Ja?
Ja.
Warum bist du darüber? Was war der...
Ich bin tatsächlich darüber, weil da hatte ich ja gerade erst angefangen, mich mit Tätowierung zu beschäftigen. Und
als Background muss man sagen, ich habe Ole da tatsächlich so ein bisschen angefüttert. Wir sind auch sehr gut befreundet. Und ich hatte dir ja damals noch, ich glaube, es waren
JPEGs hin und her geschickt.
Ja, genau.
Per E-Mail.
Webseiten geschickt und so weiter von guten Tätowierungen, die ich gut fand, weil er Arbeiten von mir gesehen hatte auf einer Karnevalsparty mal. Und dann habe ich den so ein bisschen angefüttert.
Genau.
Und was war so die erste Tätowierung, die ich dir geschickt habe oder die du bei mir gesehen hast, wo du so hooked warst? Also ich glaube, du hattest ein generelles Interesse schon, aber ich glaube, ich habe dich da schon so ein bisschen heiß
gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich neulich oder schon mal erzählt von Jan und Fiete, die Sachen, das waren so die ersten, wo ich dann auf der Webseite geguckt habe, wo du mir Links geschickt hattest und die mich angefixt haben. Und dann kamen ziemlich schnell so diese ganzen japanischen oder euroasiatischen Sachen.
Ja.
Und das war dann auch der Grund, warum ich nach Stockholm bin, weil da war damals Shige.
Ja.
Das war ja heute ja immer noch. Aber,
du hast ja bis heute kein Shige-Tattoo.
Nee, genau. Und dann, und ich war ja total naiv und hatte ja überhaupt gar keine Ahnung und bin einfach auf diese Convention und dachte, lass mich da tätowieren. Und der hatte natürlich überhaupt gar keine Zeit. Und
Japaner sagt aber auch nicht gerne.
Nee, genau. Direkt sagte, ja, vielleicht morgen, maybe tomorrow, genau. Ja. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und habe Kalle von damals noch King Carlos da gesehen und fand die Sachen auch super.
Von dem er jetzt den kompletten
den rechten Arm hat. Genau, genau. Genau, und und da habe ich dann gedacht, ja, von dem will ich einen Arm haben und dann habe ich mir ein paar Termine bei ihm in Stockholm dann machen lassen.
Was war das für ein Gefühl auf so eine erste Tattoo-Convention?
Das war super, weil das war in dieser Münchenbrügerie oder wie das heißt, das ist ein super geiles Gebäude.
Okay,
ich glaube, das ist eine alte Brauerei und das war einfach total geil. Also ich war auch ziemlich geflasht. Weil es einfach erstmal halt eben dieser ganze Overload an Motiven und Tätowierern und dann die Atmosphäre, Spätsommer, Stockholm, geiles
steht
Gebäude.
Draußen.
Das war ein Träumchen.
Ja. Ja. Und die London Convention, die haben wir auch mal zusammen besucht. Wie hast du
die haben in Erinnerung?
Was ist denn das? Das ist so einfach völlig wertneutrale Frage, Ole.
Ich muss natürlich sofort dran denken, wie der auf dem Stuhl stehend schwindelig geworden ist. Du hast dich da von Mike Rubenlei tätowieren lassen.
Ja, da war was, ja.
Das war auch so 2008, das war vielleicht sogar das gleiche Jahr.
Man muss das, es war tatsächlich so, also klar, wir hatten abends vorher ein paar Bierchen und Mike Rubenlei,
ich gar nicht vorstellen.
So eine Liegestellen und stand dann da oben und er hat an meinem Band diese riesen Schlange hier gemacht. Und dann fing er da an rumzuzeichnen mit so einem Stift,
Stinkestift.
So einem Stinkestift, der extrem nach Aceton stank. Und dann,
Flüger wurde
diese Düfte, die gingen dann hoch und ich stand da und mir war richtig wackelig.
Ole, hol mir einen Snickers.
Hol mir einen Snickers, Cola, so, ne? Und Mike stand dann
Guck dich so an. Was ist mit dir los?
Ich tätowiere dir gleich dein ganzes Bein und beim Anzeichnen fällst du fast um so.
Ah, ich hatte aber auch schon Kunden, die sind beim Abziehbild. Vor Aufregung Abziehbild gemacht.
Immer eins draufsetzen, ne, Olaf? Ja, und ja, mir war da tatsächlich ein bisschen dizzy, ja. Und das Tätowieren war okay, aber dieser Stift, der hat mich komplett fertig gemacht. Ne?
Ja. Ja, nee, da hatten wir aber viel Spaß. Nee, da waren natürlich dann auch so die großen Namen alle, die man dann das erste Mal live gesehen hat.
Und wir waren tatsächlich vom normalen Publikum drin. Mhm. Weil ich habe mir irgendwie Pressetickets organisiert und dann bauten gerade Philipp Löh auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite Schiege. Ja. Und Ole stand wie so ein kleines Kind in der Nähe. Wen frage ich?
Also, war egal, hat man keine Zeit. In dem Glauben, dass man einen Termin bekommt.
Ja, genau. Ne? Ja. Du warst auch, glaube ich, viel in den USA auf Conventions, ist das richtig?
Ja, San Francisco. Und Philadelphia war ich einmal.
Okay. Ja. Über welche Zeiten, Jahre sprechen wir da?
Gute Frage.
Und war das so, als du zum ersten Mal in San Francisco auf der Convention warst, dass du gedacht hast, so, okay, Europa, so,
nee,
da kannst du dich mal warm anziehen?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Philadelphia war lustig, aber mehr wegen der Stadt, nicht wegen der Convention. Die Convention war super, aber hat mich jetzt nicht zu Tode beeindruckt.
Ja, aber wir sind ja Tattoo-Podcast und nicht Reiseführer.
Also. Ja, okay, aber das war eine super Convention, da waren ein paar Leute, die ich total gut fand. Der Grammy war da, noch ein paar andere Leute aus San Francisco. Ich fand das geil, Michael Malone noch zu sehen, da hat er noch gelebt, da habe ich den Maschinen abgekauft.
Ach was?
Ja, aber die waren scheiße. Nee, stimmt nicht. Der Shader war gut, der Liner war kacke.
Hast du die noch?
Ja, habe ich beide noch. Aber der Liner ist direkt, der Tube Weiß ist direkt durchgebrochen und
war amerikanisches Engineering.
Schlechtes Material. Ja. Nee, ich glaube, das war schon die Zeit, wo der so abgefuckt war, dass er einfach gedacht hat, ja, ihr seid eh alle Wichser, ich verkaufe euch irgendeinen Scheiß. Ich hasse euch sowieso alle. Und
ja. Mit wem warst du da unterwegs?
Mit Kai und Ingrid war ich unterwegs, ja. Und mit dem Daniel Weber, der war unser Shopguy. Kai Schmidt und Ingrid, genau, von Carlitos Way. Und der Daniel Weber, unser Shopguy, war noch mit.
Okay. Und hattet ihr da Connections vor Ort? Kanntet ihr da jemanden? Nee, oder wart ihr so die einzelnen
Deutschen? Also wir hatten die Convention gebucht, waren vorher noch in New York. Und das war eigentlich alles. Dann sind da hingefahren. Also wir hatten keine Connections da vor Ort. Nee, gar nicht.
Ja.
Und in San Francisco, das war diese Bay Area Convention, das war relativ spät dann eigentlich. Mhm. Da war ich mit dem Andreas Köhn, ne?
Ja.
Da waren wir zusammen. Ey, das ist halt eine super Convention, aber das war dann schon so, da habe ich schon so lange tätowiert.
Ja.
Da hat mich das halt beeindruckt, das Line-Up, und ich fand es auch geil und es hat super Spaß gemacht, aber es ist natürlich nicht dieses
Wow.
Das hatte ich in Amsterdam eher. Mhm. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das auch der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Europäern ist.
War die Amsterdam-Convention die erste, die Hanky Panky gemacht hat?
Das war nicht die erste vom Hank. Ne?
War auch in der Eissporthalle, glaube ich. Ne?
Die, wo ich war, das war dieses Verlagshaus, Beuers von Berlach, glaube ich, heißt es da, in der Nähe vom Bahnhof.
Im Jahr 96?
So spät? Ja, oder vielleicht sogar 95, ich weiß nicht.
Vorher.
Ne? Ja, 94, sagen wir mal 95.
Ich bin 96 so da rein in das Thema und Amsterdam war da schon zurück.
Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und das war super geil, weil die Amerikaner sind immer sehr, also in der Öffentlichkeit ist das sehr gesittet. In den Hotelzimmern ist es völlig irre.
Ja.
Das ist was ganz anderes. Ne? Da ist Vegas.
Also upfront ist Business.
Genau, vorne ist es ganz ordentlich und dann in den Hotelzimmern rasten die völlig aus. Und in Amsterdam war es aber so, dass in der Halle schon die Hölle los war. Halt, ne? Ey, da waren keine Ahnung.
Ja, Amis in Amsterdam so. What?
Nee, auch alle, die da waren.
Okay.
Die Kellnerinnen sind auf Rollschuhen durch die Halle gefahren, haben den Leuten die ganze Zeit nur den Schnaps reingedrückt und das Bier.
Ja.
Da waren alle wilden sexuellen Spielarten, die du dir vorstellen kannst, waren da in Latex-Klamotten unterwegs.
Du auch, Olaf?
Ich natürlich auch, klar. Alle Theologen ziehen solche Sachen
so
an.
So, dürfen sie ja mal.
Und nee, das war krass. Also da sind so ein paar Bilder hängen geblieben, wo ich dachte so, wow.
Könnte ich die mal löschen, bitte?
Nee, muss gar nicht, ist okay, aber da waren beeindruckend auf jeden Fall. Und das war in den USA nie so halt auf den Messen. Die waren sehr gesittet im Vergleich dazu.
Ja. Du hast gerade schon kurz erwähnt, dass du auch viel mit dem Andreas Köhn, also dem, der uns diese schöne Convention hier wieder einmal beschert, gereist bist. Ihr seid so richtig Tattoo-Nerds. Ne? Ihr tätowiert das ganze Jahr und dann geht ihr reisen und da geht es dann, oh Überraschung, ums Tätowieren. Ne?
Ja. Hm? Ich finde es aber auch gar nicht schlimm. Also ich muss nicht meinen Tagesablauf in Tätowieren und Nicht-Tätowieren trennen. Ich lasse es auch nicht im Laden oder, also das ist alles eins.
Ne? Ja.
Und beim Andreas ist es ja noch viel mehr. Also ne, ich meine, ich raff nicht, wo der die Energie hernimmt. Das muss so eine Goethes Faust-Geschichte sein.
Der hat halt
sein.
So einen 48-Stunden-Tag. Ne?
Mhm. Ja, ja.
Also der hat es irgendwie, wer weiß.
Ja, dessen Woche hat auf jeden Fall 9 Tage mindestens. Ja. Die Tage haben auch mehr als 24 Stunden, glaube ich.
Ja. Ole, wie ist es bei dir? Hat dein Interesse für Tätowierung im Rahmen deiner intensiven Auseinandersetzung damit, mit dem ganzen Thema, hat das zugenommen oder verläuft das so in Wellen, dass du mal wieder mehr Bock? Du wirst zum Beispiel dieses Wochenende tätowiert jetzt, ne?
Ja, vielleicht, wenn ich einen Termin kriege, ich weiß es nicht.
Von Herrn Zinnes aus?
Aus Luxemburg, genau. Ja,
gibt es da Kontaktaufnahme oder?
Ja, genau, er sagte, ist halt, ne, es ist ja hier, glaube ich, bei vielen Tätowierern so, dass die spontanen Termine walk-in-mäßig machen, ne?
Ja.
Und keine festen Termine vergeben, das heißt, würde mich freuen, wenn es klappt, mal gucken. Und nee, also das Interesse bei mir, das ging so Hand in Hand. Als ich angefangen habe, mit der Doktorarbeit mir da irgendwie ein Thema zurechtzulegen, da fing auch das Sammeln von Tattoos an. Und die Zeit eben mit dir, wo das losging.
Ja, ja.
Und das war so, ja, ging wie gesagt Hand in Hand. Und jetzt, ja genau, das Lust auf Tattoos, das geht in Wellen. Also ich hatte ja, ne? jetzt lange nichts gehabt und oder bekommen und es war auch fein. Also ich hatte jetzt keinen großen Druck oder so.
Ja. Was war so ein bisschen Gossip, deine schmerzhafteste Tätowierung? Was war so die ätzendste Session, die du mal durchleben musstest? Ich war mal dabei, da hast du dich vom Schandor tätowieren lassen, auf der Wade, was eine Pillepalle-Stelle ist,
Ole? Ja, das war scheiße, ja.
Junge.
Auf der Wade, das war ganz komisch, da bin ich super empfindlich. Die war richtig.
Oder warst du gestresst,
dass du den 500er
Mercedes von deinem Vater dahin fahren musstest?
Nee, dass ich mit dem wieder zurückfahren musste, mit dem Bein von Essen nach Hamburg. Ja, das war. Nee, aber auch die Tätowierung an sich, die war unangenehm. Und ansonsten, ja, Rippe, Brust.
Ja. Wann hast du dich zum letzten Mal tätowieren lassen, Olaf?
Boah, nach meinem Rücken hatte ich keinen Bock mehr. Also vor 8 Jahren oder so, glaube ich.
Okay, da hast du mir jetzt die Rampe gebaut. Was ist denn mit deinem Rücken? Was ist denn da so Besonderes dran, Olaf?
Der geht vom Nacken bis zur Kniekehle und ist komplett dicht.
Ja.
Und,
du hast einen riesigen schwarz-grauen Drachen mit roten Flammen.
Ja, rote Flammen und so, also ein bisschen gelb, braun und rot ist noch dabei, aber hauptsächlich schwarz-grau.
Willst du ein bisschen zeigen davon? Boah, ja. Einmal Shirt hoch. Ja. Olaf! Oh, jetzt mit dem Kabel müssen wir aufpassen. Ja, ich guck mal, warte mal. Ja, mach mal vorsichtig. Ja, genau. So, ne?
Genau, und das ist die erste Hälfte.
Ne?
Das
ist die erste Hälfte. Ne?
Ja. Ja, genau.
Lass mal den Kelvin runter. Ja, krass. Ist wie lange in der Haut?
Ja, jetzt so 8 Jahre, 9, 8.
Hat wer gemacht? Sieht mega geil aus.
Hat der Rico Daruma aus Japan gemacht, der aber Brasilianer ist.
Mhm. Logisch,
was ich am Anfang nicht wusste. Ich
logisch dachte, ist der Trottel.
Ich dachte, der wäre Japaner, aber war mir eigentlich auch egal. Ich fand die Tätowierung, die der gemacht hat, halt super. Und dann bin ich dafür nach Japan gefahren, ja. Nicht nur, auch.
Wo war denn das Tribal? Das hat man da gar nicht...
Das hat der super
gecovert. Ja. Okay.
Ja.
So, was war das für ein Projekt? Wie oft bist du wohin geflogen?
Also es waren insgesamt 75 Stunden, 25 Termine ungefähr, drei Stunden. Und ich bin gefahren, ich glaube...
25 Termine, die alle nicht in Deutschland waren?
Nee. Ach so, ja, die waren alle nicht in Deutschland. Kein
Was war der nächste Termin?
Also
der kürzeste Weg?
Der kürzeste Weg war...
Rio de Janeiro.
Ey, warte mal, ich weiß gar nicht. London ist wahrscheinlich kürzer als Granada. In Spanien.
Okay, das war die kürzeste Reisedistanz.
Ja, es war Japan, im Norden von Japan, Morioka ist so eine Kleinstadt im Norden
von Japan. Da warst du wie oft?
Da war ich, ich glaube, 3-mal. Und dann war es immer 2 Tage tätowieren, 1 Tag Pause, 2 Tage tätowieren. Mhm. Und dann, das war aber auch einer der Gründe, warum ich mir ihn ausgesucht habe, war, dass ich wusste, dass er immer einmal im Jahr für längere Zeit nach Europa kommt und dass ich ihm in Europa hinterherfahren kann. Mhm. Dann waren die anderen Termine waren in Barcelona, London und Granada. Und in Granada war ich auch 2 oder 3 Mal und da haben wir das dann auch immer so gemacht. 2 Tage hintereinander, 1 Tag Pause, 2 Tage hintereinander. Und das Ganze hat dann so 2,5 Jahre gedauert.
Hast du mal überschlagen, wie viele Kilometer du da geflogen bist?
Viel, auf jeden Fall, ja.
Wahrscheinlich ein paar Mal um die Welt, so, ne? Ich meine, 3-mal nach Japan schon.
Mhm. Ja, genau. Ja.
Was war teurer, das Tattoo oder die Flugkosten?
Ey, so hält sich die Waage. Also Granada war tatsächlich, der günstigste Ort.
Ja, ja, logisch, ne? Klar.
So,
ja.
Die Hotels waren nicht so teuer. London war tatsächlich das teuerste.
Rechnet der dir das irgendwie, also ich meine, darum geht es nicht so, aber ich meine...
Ja, der hat es günstiger gemacht, wenn ich nach Japan gekommen bin, genau.
Mhm. Und war der am Anfang skeptisch, so nach dem Motto so, ey,
Alter? Nö, gar nicht. Ja. Nö. Das war eigentlich, klar, das ist so ein bisschen hölzern, ne? Also alles nur über E-Mail. Und dann hat er mich ja bei sich im Dorf, also der ist dann auch noch nicht mal in dieser Kleinstadt oder in dieser, weiß nicht, so 200.000 Einwohner hat Morioka, glaube ich. Und davon dann nochmal mit so einer S-Bahn, mit so einer Bimmelbahn nochmal in so ein Dorf. Mhm. Ne? Also man muss, vielleicht der gute Vergleich ist, die einzige Stadt in deinem Bundesland, die es gibt, ist Mönchengladbach und du wirst in Viersen tätowiert. So. Und du fliegst aber von Japan aus nach Mönchengladbach. Halt, ne? Ja. So die Größenordnung ungefähr.
Hast du mal eine Sekunde gedacht, so auf dem Weg dahin, so, was mache ich hier eigentlich? Hol dir doch den Rücken von Luke Atkinson aus Stuttgart ab.
Nee, weil das Ganze drumherum so geil war, dass das...
Okay. Du wärst da ja auch sonst nicht hingekommen.
Ich wäre nie nach Morioka gefahren, wenn ich mich nicht hätte tätowieren lassen. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, dass so sehr ich mich auch über die Tätowierung freue, dass ich die habe, dass der ganze Prozess und das Reisen, was damit zusammenhing und nicht nur das Reisen nach Japan, sondern auch das nach Spanien und so, dass das eigentlich noch in meiner Erinnerung viel, viel geiler ist, als jetzt nur einfach die Tätowierung zu haben. Also zum Beispiel dieses, ich besorge mir einen Anästhesisten, lass mich wegknallen und werde dann wach und habe Bodysuit, ne? Oder auf jeden Fall ein Riesenpiece. Ja. Da denke ich so, ey, ja, kann man machen, Alter, aber es ist doch so lahm.
Ja. Weißt du? Ja, ich habe auch mir die Rippe in San Francisco tätowieren lassen und bin 2 Stunden später 14 Stunden nach Hause geflogen. Mhm. Ne, so, ja, vergisst halt nicht und schafft man dann auch. Und
naja, und ist einfach geil. Und auch wenn wir keinen Reisepodcast machst, aber das ist ja auch das Geile, weil du bist halt in San Francisco.
Ja, ja.
Ne, und da bleiben ja 1000 Sachen hängen. Ne, da bleibt ja nicht nur hängen, boah, hat das wehgetan und jetzt habe ich Farbe in der Haut, sondern da bleiben ja 1000 Eindrücke hängen. Und das ist ja auch das, wo ich dann wiederum denke, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne, diese Doku-Geschichten. Mhm. Das ist, du hast ja kulturelle Eigenarten auf dem ganzen Weg. Ne? Ja. Ich meine, der Unterschied zwischen Spanien und Japan ist wirklich sehr, sehr groß. Halt,
ja,
ne?
Ja, klar. Cool. Ja. Gibt es überhaupt eine Tätowierung, die du dir mal irgendwie um die Ecke geholt hast? Hast du jemals eine einfache Tätowierung?
Ja, ach doch, ich habe so ein paar Sachen vom Hennis und ich habe vom Andreas so kleine Sachen.
Ah, okay. Ja. Ne? Aber Großteil deine
Sachen? Die großen Sachen sind alle mit Reisen verbunden. Ne? Eigentlich alles Kalifornien,
San Francisco
und Japan. Ja.
Ja. Ole, was ist mit deinem Rücken? Passiert da mal was?
Der ist noch frei.
Ja, ja, weiß ich, deshalb frage ich Ole.
Ne? Ja, ich habe im Moment keinen Bock auf Schmerzen.
Ja? Ja. Hast schon genug gelitten, ne?
Hast genug gelitten, ja.
In dieses Gesicht.
Ja, nee, ich kann es mir im Moment nicht. Ich habe da im Moment keinen Drang. Also kleine Sachen total, aber so ein Projekt jetzt anzugehen, nee. Ich habe auch keine... Inspiration, dass ich jetzt irgendwie so einen Moment habe, wo ich sage, so jetzt will ich von dem das und das haben. Das ist ja dann meistens so, ne? Dass man irgendwie so einen, dass es so einen Moment gibt, wo man genau weiß, was man haben will. Ich hatte zwar schon so ein paar Ideen, aber es hat sich noch nie so konkretisiert, dass ich dann so heiß geworden bin, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt haben.
Mhm. Olaf, finale Frage. Was ist für dich immer noch so das Schönste am Tätowieren? Worauf freust du dich am meisten, wenn du morgens aufstehst? Ist das die Interaktion mit dem Kunden? Ist das neue Sachen auszuprobieren? Wie hältst du dich da frisch im Kopf halt auch? Ne? Weil seit 30 Jahren machst du das. Mhm. Ne? Da geht man ja wahrscheinlich auch so ein paar Täler und...
Ist so wie so eine Wellenbewegung vielleicht. Ne? Ich habe immer wieder Spaß an so technischem Kram. Mhm. Also das ist halt völlig bescheuert. Ich habe 2,5 Jahre nur mit dem Pen tätowiert. Jetzt habe ich wieder angefangen mit Spulmaschinen
zu tätowieren. Aber das war schon so ein Release für dich, weil du hast gesagt, so ey, allein der Krach,
den sechs Stunden... aber jetzt finde ich, und ich benutze einfach alles.
Ja.
Ne? Also wirklich alles, was es gibt, finde die Pen-Hybrid, Direct-Drive-Spule. Mhm. Ich habe für alle Sachen, gibt es Augenblicke, wo ich denke, dass das eine besser ist als das andere und ich benutze das alles. Und ich freue mich super oft, super oft irgendwie mit auf die Leute. Mhm. Ne? Dadurch, dass es aber auch kein Street-Shop ist, es geht halt nicht so schnell. Ne? Mhm. Und die Sachen sind alle relativ groß, das heißt, man verbringt schon viel Zeit mit den Leuten und das Zeichnen ist halt auch cool. Also eigentlich dieses Ganze, deswegen habe ich auch nicht das Ding, dass ich denke, so, Feierabend, jetzt mache ich was ganz anderes, jetzt kommt was, wo was gar nichts mit dem Tätowieren zu tun hat, weil das Tätowieren an sich so viele Facetten hat, dass ich da nichts vermisse auch.
Würdest du sagen, dass das Tätowieren, so wie wir das hier quasi auf dieser Convention feiern, ich würde jetzt einfach mal sagen, hier geht es um Japanisch und es geht um Western Traditional, natürlich ein bisschen um Blackwork oder so, aber schon die klassischen Tätowierarten, die mir auch am Herzen liegen. Würdest du sagen, dass das im Gesamtkosmos Tätowierungen eine Nische ist?
Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Also das ist halt...
Man sieht es halt nicht auf der Straße oft, ne?
Nee, und es ist halt wie so ein... Ich vergleiche es halt immer gerne mit Musik, ne? Weil es ist wie so ein künstlerisches Medium, was mittlerweile so eine breite Ausdehnung gefunden hat und dadurch, dass auch, wie am Anfang erwähnt, einfach so die in Anführungszeichen normalen Leute auch sich tätowieren lassen und das halt nichts... Du erschreckst keinen mehr damit, das ist halt nichts Besonderes halt, ne? Du siehst eine ganze Familie, drei Generationen am Tisch sitzen, alle haben Tätowierungen und das ist völlig normal. Ne? Und dann ist sowas hier natürlich eigentlich schon eher eine Nischenveranstaltung und hey, da gibt es dann andere Conventions, die nicht so viel Spaß machen, meiner Meinung nach, wo der kommerzielle Aspekt viel, viel mehr im Vordergrund steht, wo die Qualität auch super ist, wo aber viel mehr Sachen passieren. Ja, doch. Ist, ne? Aber ist halt einfach was, wo ich denke so, ey, das ist so charmant wie ein Besuch in der Metro. Ja, ja. Ne? Das macht halt keinen Bock. Mhm. Also dafür, da fehlen mir zu viele Aspekte. Das ist genau diese Art von...
Es ist gefällig, es ist eher so eine Dekoration des Körpers und nicht...
Nee, noch nicht mal, sondern ich finde es noch anstrengender, weil es viel mehr diesem höher, schneller, weiter entspricht, was das dir sonst so begegnet draußen. Und das, finde ich, hast du halt hier gar nicht, sondern hier geht es wirklich darum so, ey, da ist so eine Freude und ein Spaß und eine Leidenschaft. Und bei dem anderen ist es halt so ein...
Konsum.
Ja, Konsum und Wettbewerbsgedanke, wo ich denke so, ey, Leute, das ist so, also könnt ihr machen, macht einfach, aber ich will nichts damit zu tun haben, halt Feierabend.
Ne? Ja, okay. Gut, vielen Dank bis hierhin. Danke, dass ihr da wart.
Gerne, gerne.
Olaf Lobe und Dr. Ole Wittmann. Dankeschön.
Danke, danke.
Und danke natürlich an euch, dass ihr dabei wart. Habt tolle 3 Tage. Ich freue mich.
Jawohl.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.